Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Herzlich willkommen auf der Boot 2025 auf dem Stand von Delius Klasing. Und auch gleichzeitig herzlich willkommen zum Podcast der Yacht. Die, die uns sehen, sehen, dass wir jeder zwei Mikrofone in der Hand haben. Einmal für die Lautsprecher und einmal für unseren Podcast, das wird separat aufgezeichnet. Und ich freue mich heute ganz besonders, den Herausgeber der Yacht da zu haben, Jochen Rieker. Er ist der absolute Experte in Sachen Segeln. Ich weiß nicht, wie viel Hefte er rausgegeben hat, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Und vor allem kennt er sich in der im Moment wichtigsten und berühmtesten, bekanntesten Regatta der Welt aus, der Vendée Globe. Ihr alle kennt die Vendée Globe. Es ist die Spitze des Segelsports, die sich da bewegt. Wir hatten vor ein paar Tagen Pip Hare hier, die mit einem Mastbruch vor Australien ausgeschieden ist, ganz bitter. Und es war ein tolles Gespräch. Es zeigt, was für großartige Menschen diese Seglerinnen und Segler sind. Und jetzt wollen wir heute vor allem über Boris Herrmann sprechen. Und da muss man echt sagen, der Kerl hat ja Pech an Pech gereiht. Es hat nichts so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Er wollte unter die Top 5 und jetzt wird er wohl 13. Jochen, wie konnte das passieren? Unserem Helden!
Ja, also er ist heute Nacht vom 12. auf den 13. Platz zurückgefallen, leider, aber es war absehbar. Und es sieht nicht so aus, als ob er auch nur den Hauch einer Chance hätte, um nach vorne zu kommen, denn er hat auf der Backbordseite sein Foil weitestgehend einziehen müssen. Es ist angebrochen, es schwabbelt sozusagen am Schaft wie so ein gebrochenes Federvieh. Und er hat das oben an der Spitze des Foils hat er zwei Löcher reingebohrt. Das dauert ziemlich lang, weil du hast da irgendwie 400 Lagen reines Kohlefaserlaminat, das du durch musst. Da ist jeder HSS-Bohrer irgendwie nach der Hälfte alle. Du stehst ja da auch 2 Meter neben dem Schiff im Freien sozusagen, angeleint, übers Fall gesichert. Er hat jetzt eine Dyneema-Leine nach vorne und Achtern und das Foil steckt maximal weit im Rumpf und er hofft, dass es nicht bricht, weil wenn das bricht, dann hängt das natürlich neben dem Kohlefaserrumpf und Kohlefaser kann zwar viel Last aufnehmen, aber sehr wenig Spitzendruck. Das heißt, die Gefahr ist immer noch da, ja, dass er havariert und dass er vielleicht wirklich um das Ankommen in Les Sables noch kämpfen muss. Er hat jetzt noch eine Woche ungefähr vor sich, wird am 27. in der Nacht oder 28. Januar erwartet. Und es werden dann mehr als 2 Wochen nach dem Sieger sein, nach Charlie Dallard. An dem müssen wir einfach auch nochmal kurz erinnern. Der hat ja mit 64 Tagen und ein paar Stunden einen absoluten Farberekord eingefahren. Und wer seine Ankunftsbilder gesehen hat, hat auch, glaube ich, gespürt, wie viel Spannung von ihm abgefallen ist. Weil er stand ja vor der absolut eigentlich unlösbaren Aufgabe. Er war schon mal als Erster über die Linie vor 4 Jahren, aber wurde dann auf den 2. Platz zurückgerechnet wegen einer Zeitgutschrift für Yannick Bestaven. Erstmal musst du ja schaffen, um die Welt zu kommen. Das ist schon nicht ganz trivial, wie man jetzt auch an Boris sieht. Dann hatte er es schon einmal geschafft. Und diesmal gab es ja für ihn nur noch eine Steigerung, nämlich Erster, der dann auch Erster bleibt zu werden. Und dass er das geschafft hat und in einem Rekord, der 10 Tage unter einem 8 Jahre alten Rekord liegt, das hätte ich
ja, nicht unfassbar
prognostiziert. Wir haben alle gesagt, ja, unter 70 Tagen ist theoretisch möglich, aber 64 Tage, ich kann euch wirklich sagen, alle, auch die Konstrukteure dieser Bootsklasse, die sind auf die Knie gefallen und man hat Charlie angesehen, dass der wie so ein Hochdruckkessel, der ist quasi implodiert
Von
der Ziellinie. Er sagte, er sei der glücklichste Mensch der Welt und ganz bestimmt kann man ihm das glauben. Mhm. Aber was wäre gewesen, wenn er 2. geworden wäre? 2x2. Boah.
Ja, ist er ja zum Glück nicht, ne?
Nee.
Lass uns auf Boris kommen. Du bist einer der wenigen, die regelmäßig Kontakt zu ihm haben. Er schreibt auch für die Yacht einen Blog. Einmal die Woche. Und das hat auch geklappt. Trotz allen Stresses muss man auch sagen, wie toll von Boris, dass er das gemacht hat. Sag uns, soweit du es aus der Ferne beurteilen kannst, er ist ja immer noch mitten auf dem Atlantik. Wie geht's ihm?
Also, es geht ihm erstmal insgesamt viel besser als vor 4 Jahren, als er da war er im Schluss natürlich in einem Rausch, weil er quasi von dem 12. auf den 5. Platz vorgefahren ist und auch 2. hätte werden können. Da war die Schlussphase ganz anders als diesmal. Dafür war jetzt eigentlich, waren die ersten 2 Drittel für ihn oder 3/4 viel besser, weil er hat einen Dämon besiegt. Er hat diese Furcht vor dem Südpolarmeer, vor technischem Bruch, vor vor der Einsamkeit auch wirklich bewältigt. Da war sich niemand im Team sicher, ob ihm das gelingen würde. Das ist eine Riesenleistung, die sieht man jetzt überhaupt nicht im Resultat. Aber ich muss sagen, eigentlich hat er jetzt schon, auch als 13. unheimlich gewonnen, obwohl natürlich die Platzierung gruselig aussieht. Ich glaube aber, dass wir in 2 Monaten überhaupt nicht mehr über den Platz sprechen und uns dann darauf freuen können, dass er...
Wir wollen jetzt 28, ne?
Genau, jetzt hat er ja wirklich, jetzt muss er ja nochmal antreten. Der ist jetzt 13, so kannst du nicht abtreten. Und ich freue mich wirklich, weil ich glaube, er ist schon für mich der absolut kompletteste, ganzheitlichste Skipper in diesem Feld. Und das sind ja wirklich alles Heroen und Heroinen. Das sind ganz außergewöhnliche Menschen. Boris zeichnet aus, dass er nicht nur ein sehr ehrgeiziger Sportler ist, der so ein Riesenteam aufbauen kann, der Sponsoren finden kann, der uns unterhalten kann, was ja auch nicht ganz trivial ist, sondern der hat auch noch so viele Interessen und er hat einen unheimlichen Reifeprozess durchlaufen. Also ich glaube, es geht ihm im Moment so mittel, weil ich meine, es wird 2 Wochen her sein, dass Charlie durchs Ziel ist, es ist jetzt 1 Woche her. Wir alle waren natürlich fasziniert. Auch für mich ist jetzt ein bisschen die Luft raus, weil natürlich hast du jetzt noch einen Kampf um Platz 4 oder 5, Kampf zwischen 6 und 7. Es ist schon noch spannend, aber es sind alles so kleine Rennen im Rennen, die letztlich für uns als deutsches Publikum nicht mehr so ganz super spannend sind. Boris langweilt sich sogar so. Er hat Pip her, weil er weiß, die ist ja an Land, die kann er jetzt nicht stören. Die hat er vorgestern per WhatsApp gefragt, was für Filme sie ihm empfehlen kann, die er von per Netflix oder Amazon Prime laden kann, weil natürlich muss er jetzt nicht mehr wahnsinnig viel tun, außer hoffen, dass das Feuer nicht abfällt.
Du hast jetzt diese ganze Entwicklung von ihm über all die Jahre verfolgt. Kannst du uns sagen, wie aus diesem jungen Mann ein erwachsener, sehr, sehr ernstzunehmender, professioneller Segler wurde?
Er liebt das, was er macht, immer schon. Und er hat ganz besondere Fähigkeiten. Deswegen sagte sein Freund Pierre Casiraghi mal über ihn, dass er wirklich für diesen Job geboren ist. Und ich glaube das auch. Du musst eine ganz spezielle Verfasstheit haben. Er ist auch jemand, der sich wahnsinnig verausgaben kann. Also ich schwöre euch, ich bin mit ihm schon 2 Nächte an Bord seiner vorherigen Malizia Siegstore gesegelt auf einer Überführung. Ich bin mit ihm schon über den Atlantik gesegelt mit einem Volvo 70. Also ich bin wirklich voller Ehrfurcht. Der kann erstens tiefer schlafen als jeder von uns, wenn der keinen Bock hat oder sieht, er wird nicht gebraucht, den kriegst du auch nicht wach. Das ist auch nicht mit, Boris, kannst du jetzt mal hochkommen, ich glaube, ich brauche dich. Du musst da runter und an den Schultern rütteln, dass der wach wird. Also diese Fähigkeit, während wir wahrscheinlich Puls 180 hätten die ganze Nacht durch, da abzuschalten und wirklich zu schlafen, das brauchst du ja schon. Und das fällt auch ihm jetzt auf diesen Monster-Dingern nicht leicht. Aber wir würden es überhaupt nicht schaffen. Und er kann eben auch in den roten Bereich gehen, was Übermüdung, Erschöpfung angeht. Davon haben wir noch gar nichts in unserem Leben, auch nur ansatzweise jemals abgerufen. Also er ist super schlau, er hat ein hohes technisches Interesse. Er freut sich, wenn er basteln kann, obwohl das natürlich eigentlich nicht sein sollte, weil das kostet immer Zeit, kostet immer extra Kraft. Wahrscheinlich muss man auch sagen, er hat so ein paar Stellen, wo andere besser sind als er.
Ich sag mal ein Beispiel.
Also ich glaube, man hat das gesehen. Charlie Dallard, Johann Richomme, die haben viel weniger kommuniziert. Keiner von denen hat mit Präsident Macron 20 oder 40 Minuten gar Interview vom Southern Ocean geführt. Boris hat 40 Minuten mit Robert Habeck wirklich auf intellektuell hohem Niveau geplaudert. Und es ist live über, ich weiß gar nicht, Instagram oder Facebook gelaufen. Sowas macht überhaupt kein anderer in der ganzen Flotte. Für Boris ist das, der braucht es fast, damit ihm nicht langweilig wird. Aber es zeigt eben auch diese Breitbandigkeit, das große Interesse am Meeresschutz und auch ein politisches Engagement, das weiß Gott nicht jeder hat. Mhm. Aber er kann, glaube ich, nicht so einseitig sich auf Hardcore-Ergebnis fokussieren. Mhm, ja. Ich glaube, sonst würde er auch nicht, er hat ein wahnsinnig schönes Vorwort geschrieben in dem Buch übers Ocean Race. Sowas schreibt nur Boris, das kann kein anderer. Also ich finde auch, Pip Hare ist eine große Kommunikatorin und diejenigen von euch, die sie gestern hier erlebt haben, die werden mir zustimmen. Aber Boris ist echt nochmal so ein paar Stockwerke mehr Fallhöhe, würde ich sagen.
Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie es da draußen wirklich ist, so ein Ding, um die Weltmeere zu ballern. Anders kann man es ja nicht nennen.
Also ich bin nicht, ich bin auch mit der neuen Malizia Siegsflora schon gesegelt bei einem Küstenrennen, dem Auftaktrennen zum Ocean Race. Da hatten wir in der Spitze mal 20 Knoten Wind und dann hatten wir mal 25 Knoten Speed. Und wenn da einer die Großschot viert oder holt, dann denkst du, da knallen wirklich Kanonenschüsse neben dir. Und du erschrickst einfach nur. Und diese Kraft, diese Gewalt, die ist erahnbar. Aber niemand von uns, kein einziger Journalist, ist jemals mit 40 Knoten mit ihm im Südpolarmeer gewesen. Und auch, ich habe zum Beispiel mit Pipair sehr lange Interviews geführt, als ihr Mast ab war, sie Zeit hatte und wir ein langes Interview geführt haben, über eine Stunde. Man kann es einfach nicht mal ansatzweise verstehen, was die machen. Und Pip hat mir gesagt, als sie ihr Boot mit neuen Foils ausgestattet hatte, also auf ein Niveau gebracht hat, ähnlich, nicht ganz, aber ähnlich wie die neue Generation, da ist sie im Rolex Fasted Rennen, hat sie einfach nur gedacht, das zerlegt sich jeden Moment und hat also das Boot total unterfordert. Das war Pip, die jetzt, wie wir wissen, halb um die Welt ist und auf einem potenziellen 10. Platz wäre, wenn ihr Mast noch stünde. Da ist auf einem Niveau immer noch ein Riesensprung nach oben gewesen. Diese Boote sind einfach nur brutal. Alle, die sie kennt, sagen, das ist eigentlich ergonomisch mit keiner Gewerkschaft vereinbar. Die arbeiten ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und wie wir jetzt wissen, mindestens 64 Tage und 15 Stunden. Ich weiß nicht, wer Bergsteiger ist, wie lange dauert eine Mount Everest-Besteigung? 40 Tage. Der eigentliche Mount Everest dauert vielleicht eine Woche, also die letzten vom Höhenlager aus. Das ist von der sportlichen Challenge und von der Ausgesetztheit vergleichbar, aber da sind es 7 Tage Lebensgefahr. Und für die Imoca-Skipper sind es halt 70.
Und man kann sich nie dran gewöhnen. Das ist das Ding. Das beschrieb auch Pip Herr. Dieses, fierst du deine Schot um 2 Zentimeter, das dauert halt 4 Minuten und die Chance, dass du irgendwo gegenknallst, durchs Boot fliegst, ist riesig. Das heißt, du brauchst immer diesen eigenen Antrieb, diese eine Meile dann doch noch dazu gewinnen. Und dann fragt man sich ja, wo kommt das eigentlich her?
Ja, wo kommt auch die physische Kraft her? Also dich permanent festzuhalten, nicht zu ermüden. Ich meine, wir alle kennen, nach einer Woche im Büro tut uns irgendwo der Rücken weh. Was sollen die denn sagen? Also es ist echt Wahnsinn. Ich habe allergrößten Respekt. Vielleicht noch einen Anschauungspunkt. Boris hat ja die Malizia Sea Explorer als SUV des Südpolarmeers entwickelt. Also wirklich ein robustes, starkes, auch relativ bulliges Schiff, das nicht so filigran ist wie andere. Da ist er auch den Kompromiss in der Leistungsfähigkeit eingegangen. Also ein Boot hat bei leicht und mittleren Winden Schwächen, weil er wollte ein Boot, mit dem er sicher und auch im Attacke-Modus im Südpolarmeer, was ja 2/3 der Strecke fast ausmacht, also mehr als die Hälfte jedenfalls, funktioniert. Was man jetzt gesehen hat, ist, dass diese neue Generation sein, es ist 1 von 3 ziemlich stark auf Südpolarmeer optimierte Schiffe, dass diese Konzentration auf Südpolarmeer gar nicht so viel gebracht hat. Es ist sicherlich auch ein guter Allrounder, also das Boot wird auch einen schnellen Käufer finden, da bin ich ganz sicher. Man hat gesehen, dass ab einer bestimmten Wellenhöhe und ab, sagen wir mal, 40 Knoten Wind, alle Boote sowas von dermaßen überpowered sind und die können ja die Foils reinziehen, aber nie wegmachen. Die verschwinden ja nicht. Da hängt immer noch was raus, was theoretisch das Boot trägt und beschleunigt. Und Pip sagte mir, wenn es richtig zur Kehr geht, dann sind die Werte, die sie tatsächlich segeln kann, gemessen an dem theoretischen Potenzial, also dem errechneten Potenzial der Boote, die schwanken zwischen 50% des Sollwerts und 150. Das heißt, 50% heißt, du bist sterbenslangsam. Du denkst, ich muss jetzt was tun, ich muss mehr Segel setzen. Aber dann kommt eine Welle, die du runtersurfst, dann bist du bei 150. Für Pip her waren das 39,6 Knoten Geschwindigkeit. Und dann denkst du einfach nur, oh mein Gott, was nehme ich jetzt runter? Oder falle ich jetzt nochmal 10 Grad ab, wo du natürlich nicht hin willst, weil irgendwann kommt da die Eisgrenze. Das ist ein Leben zwischen 50% und 150%, eigentlich eine Unmöglichkeit. 150 heißt kurz vor Bruch und 50% heißt, oh mein Gott, ich bin zu langsam. Und man kann das konstruktiv nicht wegkriegen. Das ist das Besondere. Die Foils haben so eine beschleunigende Wirkung, wenn das alles korreliert, also wenn die Welle stimmt, der Wind, da kommt noch ein Drücker, dann bist du plötzlich bei 40 Knoten und hängst dich einfach nur in die Seile und hoffst, dass es gut geht.
Ich habe oft schon jetzt überlegt, also dieser 13. Platz scheint sich zu bestätigen, das wird in einer Woche soweit sein, ob das vielleicht für Boris auch gut ist, dass er noch eine Schippe oben drauflegen kann, dass er noch besser wird. Denn hätte er jetzt gewonnen, vielleicht wäre er gar nicht so weit gewesen, weil er wäre ein wahnsinniger Star geworden. Ja, der wäre unser neuer Boris Becker geworden, unser neuer Michael Schumacher.
Er ist unser Boris Becker. Also ich muss ehrlich sagen,
er hat auch nicht Wimbledon gewonnen. Das ist doch mal ein Unterschied.
Ja, das stimmt, da bin ich bei dir.
Ob es vielleicht gut so ist.
Aber er war ja nie besser als Platz 5 in dem ganzen Rennen. Und trotzdem hat die Tagesschau, die Sportschau, Heute-Journal, die haben ihn, glaube ich, jede zweite Woche gefeatured. Das hatten wir vor 4 Jahren nicht. Und da war ja Corona, da hatten wir gar kein Sportevent in der Zeit. Da war die Vuelta Globe das einzige große Ereignis und wir waren froh, dass wir was zu gucken hatten. Also ich glaube, Boris hat in Deutschland sowieso einen Sonderstatus. Auch wenn du siehst, wie respektvoll die Kollegen in Frankreich mit ihm umgehen. Johann Richomme hat so etwa zur Hälfte des Rennens gesagt, eigentlich sind wir alle da, wo wir sein sollten. Es fehlt uns nur Boris. Da war Boris so um den 10. Rang. Das fand ich super nett.
Ja, wie schön.
Ja, und das zeigt den großen Respekt, den er international genießt, auch unter seinesgleichen. Aber du hast recht. Ich glaube auch, dass das jetzt ein guter 13. Platz für ihn wird. Das muss man so sagen, auch wenn er es bestimmt nicht unterschreiben würde. Weil es gibt nochmal so einen Ansporn. Ich glaube auch, er hat gemerkt, er ist ein bisschen zu extrem gewesen in der Bootsentwicklung. Auch da wird er, glaube ich, jetzt einen besseren Mittelweg finden. Ich muss mal sagen, das ist die Vuelta Globe kannst du dir vornehmen, aber du kannst nie wissen, wo du landen wirst. Ich meine, diesmal ist es jetzt genau andersrum als vor 4 Jahren. Vor 4 Jahren war ein einziges neues Boot in den Top 5 und 4 Boote, die zum Teil 8 Jahre alt waren und nur modifiziert wurden. Das war eigentlich eine Vendée, wo man sagen konnte, wow, es siegt nicht das reichste Team, sondern es siegt der beste Skipper. Diesmal ist es genau andersrum. Ein Boot von einer Generation zurück, also nur 4 Jahre alt und eins von den 2 allerbesten, Sam Goodchild, auf Vulnerable und die 4 anderen, die in den Top 5 sind, sind einfach absolute Neubauten, Stückpreis 6 bis 8 Millionen und Kampagnenkosten über 4 Jahre von 15 bis 20 Millionen. Also es ist schon so ein Wettrüsten, das hat schon ohne, dass wir hingeguckt haben, stattgefunden. Jetzt ist es auch von den Resultaten wirklich ablesbar.
Ja, es ist quasi wie in der Formel 1. Ja, du hast die großen Teams und die haben die vielen Millionen und dann gewinnen die am Ende meist auch.
Was man aber auch sagen muss, ist, in den Top 15 sind auch nochmal 6 Neubauten, also darunter Malizia Sea Explorer. Also Geld schießt nicht immer Tore, aber es hilft natürlich ungemein.
Ja, wenn Boris jetzt an Land kommt nächste Woche, wann verkauft er das Ding und wie läuft das? Wie geht sowas auf den Markt? Und kriegt er die 6 Millionen wieder rein oder noch mehr? Ist das Teil der nächsten Kampagne, das Geld? Und wie ist dann der ganze finanzielle Aspekt?
Also auf der Seite der Imoca-Klasse war das Boot schon über ein Jahr sozusagen im Gebrauchtboot-Teil. Es ist auch, soweit ich weiß, zumindest mündlich schon verkauft. Aber man soll noch nicht sagen und darf noch nicht wissen, wohin. Also es hat
du weißt es aber.
Wenn meine Informationen richtig sind, weiß ich schon, ja. Also es hat schon einen Käufer. Es wird eine gute Kampagne werden. Also das Boot werden wir wiedersehen und es wird wahrscheinlich auch mit dem Ziel Top 10 unterwegs sein. Und Boris hat bereits Pläne für ein neues Boot und die sind eigentlich auch schon weitgehend fertig. Was genau, darüber gibt es ein Riesengeheimnis, da bin ich sehr gespannt. Das wird im nächsten halben Jahr nach und nach bekannt gegeben. Es gibt überhaupt jetzt in der Klasse eigentlich relativ viel Raum für Weiterentwicklung. Man kann nicht sagen, dass die Klasse jetzt sozusagen ein Ideal gefunden hat, dem alle nachbauen, sondern wir haben gesehen, es gibt breite und schmale Boote, es gibt extrem flache und leichte Boote, es gibt SUVs, Boos, Hochseekreuzer. Ich glaube, dass es auch im nächsten Zyklus relativ viel Unterschiede geben wird. Meine Informationen besagen, dass die Boote schmaler werden, weil die Foils ja die Stabilität bringen. Du brauchst jetzt nicht mehr ein breites Boot, um Formstabilität zu haben. Das kommt über die Foils. Wenn die jetzt aber einen Meter schmaler sind und ihr bricht ein Foil und es kommt ein Sturm, so wie bei Boris jetzt gerade, Ist nicht so schön. Aber wenn du auf Sieg segeln willst, musst du wahrscheinlich ein schmaleres, leichteres Boot bauen als bisher. Und Ergonomie spielt eine große Rolle, aber da sind sich eigentlich alle einig. Du kannst diese brutalen Schläge, wenn das Boot über eine Welle rausschießt und 4 Meter runterfällt, die kannst du gar nicht wegdämpfen.
Jochen, als letzte Frage. Man kennt das aus der Formel 1. Da haben wir Durchschnittsverbraucher, Autofahrer, haben wir was von. Zum Beispiel wurde ABS in der Formel 1 erfunden. Dann wird das auf ein Auto übertragen und wir haben alle was davon. Gibt es sowas auch da bei der Vendée Globe, wo man sagt, das ist eine tolle Erfindung, da werden wir Durchschnittssegler mit unseren kleinen Bötchen auch was von haben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir werden sicher keine Foils haben, das kann ich garantieren, weil dazu brauchst du ultra, ultra Leichtbau, du brauchst Kohlefaser, nackten Ausbau, das will keiner von uns, mich eingeschlossen, das ist einfach Blödsinn. Aber wir sehen eigentlich schon aus den letzten 20 Jahren ganz viele Übernahmen. Also dass wir heute ein Code Zero zum Rollen haben auf dem Vorschiff, das ist eine Entwicklung, die direkt aus der Imoca-Klasse kommt. Dass Autopiloten heute schon, auch die wir normalerweise kaufen, nicht die High-High-End-Autopiloten, dass die zum Teil selbstlernend sind, das ist eine Entwicklung aus der Imoca-Klasse. Auch das Thema Schutz und Spritzschutz und Komfort wird, glaube ich, da werden Erkenntnisse in den Serienbau einfließen, auch Rumpfform im Übrigen. Allerdings hoffe ich, dass die Schiffe schön bleiben, die wir segeln werden. Aber füllige Vorschiffssektionen, ich habe schon ein paar Geheimpläne gesehen für die nächste Generation der Fahrtenschiffe. Ihr werdet euch wundern, also das wird einiges an Gewöhnung kosten. Aber es wird ungefähr so aussehen wie die Imokas heute. Also richtig wie ein Holzschuh eigentlich. Vorne rund und dick.
Wow, spannend. Zum Schluss. Boris kommt dann irgendwann in Les Sables d'Olonne an.
Letztes Mal war Covid, da war niemand. Das war echt schön. Ehrlich gesagt war letztes Mal ein Traum, weil du hattest ganz viel. Also wir brauchten nächtliche eine Berechtigung, dass wir nach 18 Uhr uns im Freien noch aufhalten, weil alle anderen Touristen mussten im Hotel sein, durften nicht mehr, alle Restaurants waren zu. Les Sables d'Olonne war eine Geisterstadt. Ein paar haben sich dann trotzdem an die Hafenkante getraut und gejubelt, aber das waren ein paar hundert. Und jetzt bei der Verabschiedung waren es halt ein paar hunderttausend. Es ist eigentlich viel leichter für uns als Journalisten zu arbeiten, aber ich wünsche mir in Covid um keinen Preis zurück. Und diesmal, ich weiß nicht, ob beim 13. noch Zehntausende stehen, aber da werden noch Tausende stehen, dann ganz bestimmt.
Und du?
Also der 13. ist jetzt nicht so, da kommt ein Boris, der sich freut, seine Freunde wiederzusehen, aber der sprüht nicht, der strahlt nicht, der wahrscheinlich erzählt er auch Geschichten, die man hören möchte, aber es ist auch, weiß Gott, das sind 1500 Kilometer im Auto, es ist Januar in Les Sables, es ist bitterkalt und ehrlich gesagt, die Wetterprognose jetzt für seine Ankunft ist so verheerend. 6 Meter Welle vor der Hafenmole von Les Sables, 50 Knoten Wind, also in Böen. Das heißt, er wird im schlimmsten Fall nicht reinkommen, weil das sind brechende Seen entlang der Mole. Da muss er draußen noch die Nacht abwettern. Also die Rips haben keine Berechtigung, rauszufahren, weil die Boote einfach brechen können. Die können wirklich, also das ist kein Spaß. Ich war letztes Mal da, sowohl bei Boris als auch bei dem Japaner Kojiro Shiraishi. Da hatten wir 4 Meter Welle, aber nur 20 Knoten Wind. Und wenn du da über die Welle drüber geschossen bist mit dem Rip, ey, das fühlte sich schon fast an wie ein vollender Imoca.
Aber das Wetter passt ja zu der ganzen Tour von Boris. Ja. Von vorne bis hinten lief das einfach nicht. Ich möchte aber trotzdem zum Schluss unbedingt sagen, was er leistet, ist unfassbar. Wir sind umso größere Fans von ihm, weil ein Hero, der nicht manchmal durch richtige Scheiße geht, ist kein Hero.
Und wir versuchen definitiv, ihn nächstes Jahr auf diese Bühne zu holen. Kann ich euch versprechen.
Jochen, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Euch, Ihnen vielen Dank und bis bald.
Das war der Segel-Podcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.